darf euch alle ganz herzlich begrüßen zum heutigen Einkehrtag, zum Vortrag, den ich euch halten darf über das Thema der Heiligkeit. Die Cornelia hat mich gebeten, ich soll zuerst noch mich kurz vorstellen. Ganz kurz, ich bin 1974 in Ulm, Deutschland, zur Welt gekommen. Das liegt zwischen München und Stuttgart. Bin dann nach der Matura in die Gemeinschaft der Brüder Samariter eingetreten, die ich über meine Mutter kennengelernt habe. Denn die Anfänge unserer Gemeinschaft waren ja in Deutschland. Die Gründung 1982, da war ich noch relativ klein, 8 Jahre alt. Aber dann später habe ich das über meine Mutter mitbekommen, die Gemeinschaft der Brüder kennengelernt und bin dann auch ein paar Wochen nach der Matura in unsere Gemeinschaft eingetreten, war zuerst 3 Monate in Italien, kam dann nach Polen in unser Mutterhaus und war dort letztlich 13 Jahre lang, habe in Polen auch studiert und wurde dann 2006 zum Diakon und 2006 dann auch im Herbst zum Priester geweiht. Und die Priesterweihe war hier in Kleinmariazell, die erste nach ein paar hundert Jahren, seitdem die Benediktiner dieses Heiligtum aufgeben mussten. Ja, ich war dann zuerst Kaplan in 3 Pfarreien und bin jetzt seit 2010 Pfarrer in Bottenstein, ganz in der Nähe von hier, 10 Kilometer abwärts des Triestingtal. Ja, unser heutiges Thema Berufen zur Heiligkeit hängt überhaupt zusammen mit dem Grundthema, der Sinn unseres Lebens, der Sinn unseres Daseins. Ich möchte deswegen ein paar Punkte wiederholen, die ich damals schon im ersten Vortrag angesprochen habe, nämlich diese erste Frage überhaupt, warum sind wir da? Die hängt ganz eng zusammen auch mit dem Thema, warum bin ich zur Heiligkeit berufen? Was hat Gott sich dabei gedacht? Ja, und da kurz ein Gedankenausflug, damit wir einfach auch uns Menschen besser verstehen können, damit wir uns selber in dieser Schöpfung, in unserer Beziehung zu Gott richtig einordnen können. Wenn man mit den Menschen zusammenkommt, dann stellen sich meistens so 2 Wege. Ja, die einen, die sagen, ich glaube an eine Schöpfung, das heißt letztlich, ich glaube an einen Schöpfer Gott, und die anderen, die sagen, also für mich ist alles Zufall. Und dann haben sie nur ein Problem, wenn die Welt Zufall ist, dann bin ich auch als Mensch Zufall. Und dann ist es irgendwie schon schwierig zu erklären, was ich eigentlich für eine Aufgabe in dieser Welt habe. Als Christen wissen wir, die Welt ist kein Zufall. Und auch die Wissenschaft sagt, die Welt hat einen Anfang. Es gibt sozusagen einen Urknall. Und dessen Urheber können sie natürlich nicht festmachen, weil die Wissenschaft letztlich keinen Gottesbeweis liefern kann. Aber indirekt sagen auch die Wissenschaftler, jawohl, wir haben einen Ursprung, wir haben einen Anfang, also muss es letztlich diesen Schöpfergott geben. Und ja, wie ist es jetzt mit diesem Schöpfergott? Wozu hat er eigentlich diese Schöpfung gemacht? Denken wir einen Augenblick vor die Schöpfung, wo es nur diesen Gott gegeben hat, sonst wirklich überhaupt nichts. Gott in seinem trinitarischen, dreifaltigen Leben als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist von aller Ewigkeit her ohne Anfang. Und das ist ein großes Geheimnis, ja, das wir nicht ergründen können. Da kommt dann nämlich oft die Frage, na okay, aber wenn wir schon Gott sprechen, wer hat dann Gott geschaffen? Ja, also diese Frage lässt sich natürlich bei Gott nicht mehr stellen, denn wir kämen auch von der menschlichen Logik her an kein Ende. Ja, wenn wir behaupten würden, jemand hat Gott geschaffen, dann wäre nicht Gott Gott, sondern der ihn geschaffen hätte. Und so müssten wir immer weiter zurückgehen. Also das macht keinen Sinn. Deswegen, die Existenz Gottes ist letztlich das große Geheimnis, das kein Mensch ergründen kann. Es sei denn, Gott offenbart uns dieses Geheimnis in der Ewigkeit. Aber selbst dann, denke ich, wird es uns schwer sein, das so zu erfahren, wie es für Gott einfach von jeher selbstverständlich ist, dass er da ist. Also nur Gott in der Ewigkeit, sonst niemand, sonst nichts. Das heißt, er ist die Fülle. Er ist die Fülle auch der Liebe, er ist Gemeinschaft von Ewigkeit her. eine Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiligem Geist und es fehlt ihm nichts. Es gibt nichts, was Gott noch vollkommener machen könnte, was ihn größer machen könnte, denn er ist alles. Und dieser Gott tut allein aus eigenem Beweggrund, aus der Fülle seiner Liebe heraus etwas, wodurch wir heute da sind. Er macht eine Schöpfung. Er macht etwas, was er nicht selber ist, sondern was er neu ins Dasein ruft. Nach einem Plan, den er von Ewigkeit her vor seinem geistigen Auge, Gott ist ja Geist, eben geschaut hat. Gott möchte das, was er in Fülle hat, sein Leben, seine Liebe mit jemandem teilen können. Also das ist unsere Berufung. Gott hat uns dazu berufen, er will sein Leben mit jemand teilen, mit uns Menschen teilen. Und darum hat er uns Menschen so geschaffen, dass dies möglich ist. Also nicht als leblose Materie oder als Belebte im Falle der Tiere, die aber keinen Verstand und keine Vernunft haben, also Gott nicht erkennen können, die zwar auch Gefühle haben und man könnte sagen, eine gewisse Anhänglichkeit auch entwickeln können, aber es fehlt ihnen diese Art der Selbsterkenntnis, die Gott uns Menschen geschenkt hat, eine Selbsterkenntnis, die es uns auch ermöglicht, über uns hinauszugehen, uns Gott zuzuwenden. Im Tierreich gibt es keine Religiosität. Es gibt, kann man sagen, eine wunderbare Ordnung und Genialität im Tierreich, aber das Transzendentsein, das sich überschreiten, sich Gott zuwenden können, das ist allein uns Menschen vorbehalten und das ist auch den Engeln als reinen Geistwesen vorbehalten. In diesem Sinne sind wir also, und das ist der Sinn unseres Daseins, dazu berufen, am Leben Gottes teilzuhaben, an seiner Liebe teilzuhaben. Dazu hat Gott uns gemacht. Und um das besser verstehen zu können, weise ich immer wieder darauf hin, wenn wir als Menschen Abbild und Ebenbild Gottes sind und Gott uns als Mann und als Frau erschaffen hat, so müssen wir auch in dieser Gemeinschaft von Mann und Frau, die letztlich sozusagen die Familie dann ist, auch ein Abbild der dreifaltigen Liebe Gottes erkennen können. Und das können wir auch, denn die Liebe von Mann und Frau, die gegenseitige Hingabe, die zeigt sich auch in der schöpferischen Wirkung neuen Lebens, wo der Mensch das biologische Dasein gibt und Gott in diesem Augenblick der neuen Schöpfung diesem neuen Menschen eben das mitgibt, wodurch er erst Mensch wird, nämlich die Geistseele und wodurch eben durch diese Liebe von Mann und Frau auch eine dritte Person noch ins Spiel kommt, nämlich das Kind, Ausdruck der gegenseitigen Liebe von Mann und Frau, von Ehemann und Ehefrau. Und so finden wir auch in der Familie dieses Abbild der Liebe des dreifaltigen Gottes. Berufen zur Heiligkeit. Gott hat also den Menschen mit allen Anlagen ausgestattet, die es ihm erlauben, in diese Beziehung mit Gott einzutreten, sozusagen in seiner Gegenwart zu wandeln und heilig zu sein, vor seinem Angesichte zu sein, das war das Paradies. Das war dieser Zustand des Menschen, in dem alles noch heil war, in dem der Mensch eine unmittelbare Gottesschau erfahren durfte. Aber Gott wollte eben auch, dass der Mensch diese Liebe und die Fähigkeit zur Liebe ihm gegenüber in Freiheit äußern soll. Gott hat können eine vollkommene Schöpfung machen, in der es kein Leid gäbe, in der es gar keine Möglichkeit gäbe, das Böse zu tun, aber damit hätte er dem Menschen letztlich die Möglichkeit zur Freiheit genommen. Eine Wahlfreiheit, nicht eine vollkommene Freiheit, die ist allein in Gott, etwas zu schaffen oder nicht zu schaffen. Niemand von uns konnte sich aussuchen, ob ich geboren werden will oder nicht, in welchem Land ich auf die Welt komme, welche Sprache ich sprechen werde. Ich kann Sprachen dazulernen, aber viele Sachen sind mir einfach durch die Umstände vorgegeben. Da bin ich nicht frei in meinem Leben, aber in dieser moralischen Wirklichkeit, wo es darum geht, zu lieben oder nicht zu lieben, vergeben oder nicht zu vergeben, da sind wir Menschen frei. Diese Freiheit, wir wissen es, ist dem Menschen letztlich dann auch zum Fallstrick geworden, denn die reinen Geister, die Engel, die Gott auch geschaffen hat, damit auch er sie mit seiner Liebe beschenken kann und gemäß seinem schöpferischen Plan ihnen ihre Aufgabe zuteilen wollte, wissen wir, dass ein Teil dieser auch mit allen Anlagen zum Guten geschaffenen Engeln diesen Plan der Liebe Gottes nicht annehmen wollte, sondern sich sozusagen Gott gleichstellen wollte, eigene Pläne hatte, nicht die Ehre Gottes hatte, sondern die eigene Ehre. Und wir wissen, es kam zum Fall der Engel, nicht aller Engel, eines Teils dieser guten Geister, die eben damit ihr Gutsein verloren haben und zu dem wurden, was wir heute unter Dämonen oder Satan oder Teufel verstehen, diese Engel, die alles behalten haben, was Gott ihnen mitgegeben hat, mit Ausnahme ihrer Fähigkeit zu lieben. Und selbst diese Fähigkeit würden sie haben, wenn sie es wollen würden. Und das ist eben auch wieder etwas, was wir nicht verstehen können, warum sozusagen die gefallenen Engel nicht umkehren wollen. Denn dann würde Gott ihnen eben auch die Vergebung anbieten, so wie es im Falle von uns Menschen der Fall ist. Aber wir können nur annehmen, dass einfach die Einsicht dieser von Gott geschaffenen Engel in die Konsequenz ihrer Sünde, ihrer Auflehnung gegen Gott, viel größer gewesen ist als bei uns Menschen. Wir wissen ja alle, wie das bei uns läuft. Ja, morgen sage ich, Mensch, was habe ich da gestern nur angestellt? Heute bereue ich es jetzt, ja. Heute werde ich alles anders machen. Das ist unsere menschliche Struktur. Wir sind nicht vollkommen. Wir haben nicht die vollkommene Einsicht in das, was wir tun. Manchmal sind wir wie vernebelt, könnte man sagen, ja. Die Engel, bei ihnen gab es diese Vernebelung nicht. Da gab es diese vollkommene Einsicht. Wenn ich das tue, dann wird das die Konsequenz sein. Und sie haben es getan und sie wollen auch nicht umkehren. Und hier kommen wir jetzt eigentlich zu diesem Punkt, wo der Mensch nämlich seine ursprüngliche Heiligkeit verliert, nämlich im Sündenfall, der in der Bibel, kann man sagen, sehr bildhaft, symbolisch dargestellt ist. Also wenn wir uns in den Garten Eden versetzen, dann dürfen wir uns jetzt das nicht so vorstellen, dass jetzt Gott hier einen Baum in die Mitte gepflanzt hat, an dem eben wunderbare Früchte wachsen und dann zu Adam und Eva sagen, von allem dürft ihr essen, weil das andere schmeckt ja auch alles gut, ja, aber von diesem Baum dürft ihr nicht essen. Es geht nicht um Früchte, die in einem Apfelbaum wachsen. Es geht hier, kann man sagen, um eine Grenze, die Gott dem Menschen gesetzt hat. Es geht letztlich darum, wird der Mensch ganz Gott vertrauen, auch in dieser Grenze, die Gott dem Menschen gesetzt hat, oder wird der Mensch diese Grenze überschreiten, um sich somit selbst Gott ähnlich machen zu wollen? Und das war ja auch diese Urversuchung, ja, wo der Satan gesagt hat, ja, Gott meint's ja gar nicht so gut mit euch, ja, denn er weiß, wenn ihr von diesem Baum essen werdet, dann werden euch die Augen aufgehen und ihr werdet sein wie Gott. Also das war die Versuchung von Adam und Eva, etwas noch mehr zu erfahren als das, was sie schon an Glück erfahren durften. Nur das Problem war, als sie dann wirklich diese Grenze überschritten hatten, mussten sie feststellen, dass sie nackt sind. Nackt jetzt nicht nur im körperlichen Sinn gesehen. Wir wissen ja nicht, wie das dort gewesen ist. Es war niemand dabei und auch der biblische Autor, der diesen Text geschrieben hat, von Gott inspiriert, von Gott sozusagen, vielleicht sogar in einer Vision, die es geschaut hat, war höchstwahrscheinlich nicht am Ursprung dabei, ja? Und so können wir nur Vermutungen anstellen. Aber diese Nacktheit und ursprüngliche sozusagen Bekleidetheit mit etwas Außergewöhnlichem können wir vielleicht doch so verstehen, dass in der ursprünglichen Heiligkeit der Mensch ein Gewand der Gnade Gottes hatte, indem der Mensch vor sich, vor dem anderen keine Scham empfand. Warum auch? Mann und Frau sind ja etwas Wunderbares und Heiliges. Und erst durch den Sündenfall wurde diese Heiligkeit zerstört und kam Sand in dieses Getrieben, kam die Begierde in den Menschen hinein, die Begierde, die den Menschen, den anderen nicht mehr als Person sehen lässt, sondern als Objekt sozusagen der eigenen Triebbefriedigung, der eigenen Machtausübung. Und so kam es, dass der Mensch sich geschämt hat, dass der Mensch plötzlich nackt war, dass der Mensch sich einen Schutz machen musste vor den anderen Menschen, dessen Augen, dessen Gedanken, dessen Wollen unrein geworden ist, nicht nur in Bezug auf die Sexualität, sondern in Bezug auch eben auf die Begierde der Machtausübung, in der Versuchung des Habenwollens, der Besitzgier. Wir kommen jetzt also hier an diesen Punkt, wo der Mensch diese Heiligkeit, das Leben, das unmittelbare Leben Gottes verliert, welches die Berufung, letztlich der Sinn des Lebens des Menschen ist. Ich möchte euch jetzt hier aus dem Katechismus, aus dem großen Katechismus, einige Punkte zitieren, wo ich denke, dass sie uns an dieses Thema noch näher heranführen können. Und ich möchte euch auch einladen, immer wieder im großen Katechismus der Kirche nachzulesen oder ihn fortlaufend auch zu studieren. Er ist wirklich, ich würde sagen, verständlich geschrieben, mit vielen Zitaten aus der Bibel belegt und wird uns auch helfen, manche schwierige Bereiche in unserem Glauben besser verstehen zu können. Und es geht uns ja oft so wie mit der Bibel auch, wenn man sie einfach im Regal hat. Und ihr müsst dran denken, der Teufel, er will nicht, dass wir Jesus besser kennenlernen, er will nicht, dass wir sein Wort hören, er will nicht, dass wir unseren Glauben besser verstehen. Denn wenn wir unseren Glauben besser verstehen, dann können wir ihn auch besser weitergeben. Und es ist unsere Berufung heute auch, diesen Glauben weiterzugeben. Und oft sind wir hier wirklich sprachlos. Wo wir zu den anderen Menschen zwar sagen können, ich glaube und ich bin glücklich damit, aber das ist für die Menschen noch nicht das Argument. Die Menschen wollen heute auch etwas für ihre Vernunft haben, wollen wissen, kann man Gott und die Wissenschaft und mein Leben in einen vernünftigen Einklang bringen? Ist Glauben vernünftig? Und da gibt es hunderte von Argumenten, wo wir wirklich sagen können, ja, Glaube ist das Vernünftigste. Und eigentlich, wenn jemand nicht glaubt, dann ist er eben unvernünftig. Ja, also alle Atheisten in Afrika kennt man ja sowas nicht. Atheisten, da gibt es zwar viele verschiedene Religionen, aber eine Religionslosigkeit, das wird dort eher als Schwachsinn bezeichnet. Also jemand, der gar nichts glaubt, der muss schon an der Grenze zur Verrücktheit sein. Ja, und nur bei uns in Europa, auch durch die großen, leider atheistischen Philosophen, die unsere Kultur durchgemacht hat, sind wir so verkopft geworden, dass wir alles in Frage stellen, dass wir das, was logisch ist und auf der Hand liegt, oft gar nicht mehr erkennen können. Und Gott, der diese Welt geschaffen hat, der unseren Verstand geschaffen hat, der uns den Glauben geschenkt hat, er kann sich in seinem Wesen nicht widersprechen. Darum Glaube und Vernunft, sie hängen zusammen. Und das hat uns Papst Benedikt sehr oft versucht, immer wieder klar zu machen. Und das brauchen auch die Menschen heute, dass sie erkennen, es ist vernünftig, an Gott zu glauben. Damit sie dann auch dahin kommen, Gott nicht nur mit ihrem Verstand zu erkennen, sondern ihr Herz für Gott zu öffnen und sich ganz ihm schenken zu können. Denn das ist die letzte Berufung, die Erwiderung der Liebe, die Gott uns schenkt und die wir erwidern dürfen. Im Katechismus im Punkt 374 heißt es, der erste Mensch wurde als ein gutes Wesen erschaffen und in Freundschaft mit seinem Schöpfer und in Einklang mit sich selbst und mit der ihn umgebenden Schöpfung versetzt. Ein durch und durch gutes Wesen im Einklang mit Gott, im Einklang mit der ganzen Schöpfung. Nur durch die Herrlichkeit der Neuschöpfung in Christus, der hier wirklich mitten unter uns gegenwärtig ist, können diese Freundschaft und Harmonie noch übertroffen werden. O glückselige Schuld, welch großen Erlöser hast du dir geschaffen, das hören wir jedes Mal im Exultet, in der Osternacht, ja, und dann fragen wir uns immer, ja, war es jetzt gut, dass wir gesündigt haben? Es war nicht gut, aber Gott hat schon vorausgedacht. Gott hat ja auch den Sündenfall vorausgesehen. Es ist ja nicht so gewesen, dass Gott jetzt etwas geschaffen hat und dann plötzlich total überrascht gewesen ist, dass der Mensch ganz andere Wege geht. Das war für Gott keine Überraschung, denn für ihn gibt es wirklich keine Grenzen von Raum und Zeit, von Gegenwart und Vergangenheit und Zukunft. Für ihn war es klar, dass der Mensch so handeln wird. Und so hat er von Ewigkeit her schon den Plan der Erlösung des Menschen gehabt, einen Plan, in dem er uns Menschen sogar noch eine größere Heiligkeit wie die ursprüngliche zurückschenken wollte. Und wenn wir auf Maria schauen, das wunderbarste Geschöpf, der Schöpfung Gottes, aber eben Geschöpf, dann erkennen wir, wie wunderbar groß diese Heiligkeit des Menschen wirklich ist, zu der wir berufen sind. Ich lese die nächsten zwei Kapitel auch vor, die nächsten zwei Punkte, 375 und 76, da heißt es, die Kirche legt die Symbolik der biblischen Sprache im Licht des Neuen Testaments und der Überlieferung authentisch aus und lehrt, dass unsere Stammeltern Adam und Eva in einem ursprünglichen Stand der Heiligkeit und Gerechtigkeit eingesetzt wurden. Diese Gnade der ursprünglichen Heiligkeit war eine Teilhabe am göttlichen Leben. Also was bedeutet Heiligkeit? Heiligkeit bedeutet, ich habe Teil am göttlichen Leben. Ja, du bist heilig, großer Gott, so werden wir es auch heute in der Präfation hören. Du bist der Ursprung aller Heiligkeit. Niemand kann aus eigener Kraft heilig werden. Heiligkeit ist ein Geschenk, welches Gott uns Menschen macht. Wo wir am Anfang eigentlich gar nichts dazu tun können. Es ist dieses Geschenk des Lebens mit Gott. Durch die Ausstrahlung dieser Gnade wurde das Leben, das menschliche Leben in jeder Hinsicht gestärkt. Solange der Mensch in der engen Verbindung mit Gott blieb, musste er weder sterben noch leiden. Die innere Harmonie der menschlichen Person, die Harmonie zwischen Mann und Frau und die Harmonie zwischen dem ersten Menschenpaar und der gesamten Schöpfung bildete den Zustand der sogenannten Urgerechtigkeit. Harmonie. Die Harmonie des Geistes über den Körper, über die Sinne. Und wir verstehen jetzt auch sehr gut, was hier verletzt worden ist. Wenn wir auf uns selber schauen, wenn wir feststellen, wie diese Harmonie in unserem eigenen Leben verletzt worden ist, vielleicht auch diese Harmonie zwischen Mann und Frau in der eigenen Familie oder zwischen Eltern und Kindern, wie wir sozusagen leiden unter diesem Verlust der Heiligkeit, unter dem Verlust dieses göttlichen Lebens, welches Gott uns von Anfang an geschenkt hat, welches uns aber durch die Taufe wieder geschenkt wird, wobei wir mit dieser neuen Gnade eben dann auch mitarbeiten sollen. Indem Adam und Eva dem Versucher nachgeben, begehen sie eine persönliche Sünde. Aber diese Sünde trifft die Menschennatur, die sie in der Folge im gefallenen Zustand weitergeben. Sie ist eine Sünde, die durch Fortpflanzung an die ganze Menschheit weitergegeben wird, nämlich durch die Weitergabe einer menschlichen Natur, die der ursprünglichen Heiligkeit und Gerechtigkeit ermangelt. Deswegen ist die Erbsünde Sünde in einem übertragenen Sinn. Sie ist eine Sünde, die man miterhalten, nicht aber begangen hat. Ein Zustand, keine Tat. Das ist wichtig, ja, wenn wir über die Erbsünde reden, weil viele Menschen, die haben jetzt da noch in ihren Köpfen, naja, wie kann ein kleines Kind sündigen? Kann es nicht. Ein Baby kann nicht sündigen. Ein Kind im Mutterleib kann nicht sündigen. Aber dieses Kind trägt sozusagen die gefallene Geschaffenheit, die gefallene Schöpfung in sich, die weitergegeben wird durch die Zeugung der Eltern. Ein gefallener Zustand, für den wir heute keine persönliche Schuld tragen, aber die Auswirkung in unserem Leben tragen. Man könnte es fast vergleichen wie mit einer Gussform, wo die erste Gussform vollkommen gewesen ist. Die Frauen kennen alle die Backformen, ja, da werden Lämmer gebacken und so weiter. Naja, wenn jetzt jemand eine Delle reinmacht in diese Backform, dann wird eben jedes neue Lamm oder sonstige Form diese Delle drin haben. Die gefallene Natur wird weitergegeben, nicht als persönliche Schuld, aber als Zustand, in den wir hineingeboren werden. Obwohl einem jeden eigen, hören wir im Punkt 405 des Katechismus dann weiter, hat die Erbsünde bei keinem Nachkommen Adams den Charakter einer persönlichen Schuld. Der Mensch ermangelt der ursprünglichen Heiligkeit und Gerechtigkeit, aber die menschliche Natur ist nicht durch und durch verdorben, wohl aber in ihren Kräften, in ihren natürlichen Kräften verletzt. Sie ist der Verstandesschwäche, dem Leiden und der Herrschaft des Todes unterworfen und zur Sünde geneigt. Diese Neigung zum Bösen wird Konkupiszenz genannt. Indem die Taufe das Gnadenleben Christi spendet, tilgt sie die Erbsünde und richtet den Menschen wieder auf Gott aus. Aber die Folgen für die Natur, die geschwächt und zum Bösen geneigt ist, verbleiben im Menschen und verpflichten ihn zum geistigen Kampf. Es ist eigentlich immer wieder schön, wie wunderbar es auf den Punkt gebracht wird hier im Katechismus. Also, was hat diese Urschuld, die Erbsünde bewirkt? Eine Verstandesschwäche. Ja, der Mensch ist dem Leiden und der Herrschaft des Todes unterworfen. Zum Beispiel, wenn jetzt kleine Kinder mit Leukämie auf diese Welt kommen, dann fragen wir uns, ja, warum ist es so? Warum lässt Gott es zu? Und wir nehmen immer noch an, dass Krankheit und Schuld zusammenhängen. Das sehen wir schon in der Bibel, wo Jesus einen Blinden heilt und wo die Umstehenden zuerst fragen, Jesus, wer hat gesündigt? Er selbst oder haben seine Eltern gesündigt? Und Jesus muss ihnen klar machen, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, dass er jetzt dieses Leiden trägt, sondern er trägt dieses Leiden, damit jetzt die Herrlichkeit Gottes an ihm offenbar wird. Und Jesus heilt ihn von seiner Blindheit. Also wir dürfen nicht sagen, und wir tun es oft in Gedanken, ja, wenn jemand einen Unfall passiert, boah, den hat jetzt die Strafe Gottes ereilt, ja. Es ist höchstwahrscheinlich so, dass viele durch Eigenverschulden, manche durch eben Fremdverschulden diesen Unfall haben, aber nicht Gott jetzt daran schuld ist. Gott kommt nicht in Versuchung, dem Menschen auch nur irgendetwas Böses zu tun und ganz bewusst sozusagen einen Unfall im Leben des Menschen hervorzurufen oder eine Krankheit im Leben des Menschen hervorzurufen. Aber Gott lässt diesen geschwächten Zustand des Menschen zu. Diesen Zustand der Erbsünde, der auch durch die Taufe nicht vollkommen geheilt wird, denn wir alle müssen sterben und der Tod ist eine Konsequenz der Erbsünde. Also es wird nicht alles geheilt, aber Gott verleiht durch die Taufe wieder das göttliche Leben, das uns im geistigen und moralischen Bereich die Fähigkeit verleiht, wieder dieses Leben in Heiligkeit, in Vereinigung mit Gott zu führen. Also indem die Taufe das Gnadenleben Christi spendet, tilgt sie die Erbsünde, richtet den Mensch wieder auf Gott aus, aber die Folgen für die Natur verbleiben im Menschen, die Natur, die geschwächt und zum Bösen geneigt ist, verbleiben im Menschen und verpflichten ihn zum geistigen Kampf. Und das erkennen wir jeden Tag aufs Neue, diesen geistigen Kampf, dem wir ausgesetzt sind. Es geht letztlich darum, in der Liebe zu sein, in der Liebe zu bleiben. Und da haben wir schon immer wieder große Anfechtungen. Ja, braucht nur mal eine liebe Nachbarin oder ein Nachbar zu uns kommen und schon werden wir wieder aus der inneren Ruhe, wo wir doch gerade noch mit Gott selig waren, gebracht und lassen uns dazu verleiten, schlechte Gedanken und wenn auch nur innerlich, ach die schon wieder, oh jetzt aber keine Zeit, Mensch, wenn ich doch nur schon beim Einkaufen wäre, ja, so geht es uns im Alltag. Also diese Versuchung, die haben wir jeden Tag aufs Neue. Wir sind geschwächt und es verbleibt in uns die Verpflichtung zum geistlichen Kampf. Weiter hören wir im Punkt 773, die Gemeinschaft der Menschen mit Gott durch die Liebe, die niemals aufhört, ist das Ziel, das all das bestimmt, was in der Kirche an diese vergängliche Welt gebundenes sakramentales Mittel ist. Also die Liebe, die niemals aufhört, die Gemeinschaft der Menschen mit Gott durch die Liebe, ist das letzte Ziel. Die hierarchische Struktur der Kirche ist ganz für die Heiligkeit der Glieder Christi bestimmt. Also alles, was Jesus der Kirche mitgegeben hat, das Sakrament der Taufe, das Sakrament der Firmung, das Sakrament der Eucharistie, auch das Sakrament der Reinigung in der Beichte, ist für die Heiligung des Menschen bestimmt, um eben das, was Heiligkeit bedeutet, Leben Gottes im Menschen wieder herzustellen, Leben Gottes dem Menschen zu schenken. In der Taufe, in der Eucharistie wird uns Menschen echtes, göttliches Leben geschenkt. Die Heiligkeit wird aber an dem tiefen Geheimnis gemessen, in dem die Braut mit der Hingabe der Liebe die Hingabe des Bräutigams erwidert. Bräutigam ist Jesus Christus. Wir haben diese Lesung erst neulich gehabt, diese Lesung, wo ja auch dieser Punkt beim heiligen Paulus drin ist, beim Epheserbrief, wo er sagt, die Frau soll dem Manne untertan sein, denn der Mann ist das Haupt der Familie. Und dann verlangt er von den Männern etwas, was eigentlich nur Jesus getan hat, nämlich sich für die Frau so hinzugeben, wie es Jesus für seine Kirche getan hat. Also ein Anspruch, den Gott hier an die Männer stellt, der für uns Männer fast nicht zu erfüllen ist, zumindest nicht ohne die Gnade, die Jesus uns schenkt. Und da sage ich dann immer wieder, und wenn der Mann sich so seiner Frau hingibt, dann hat die Frau sicherlich auch kein Problem damit, den Mann das Haupt in der Familie sein zu lassen. Denn dann geht es nicht mehr darum, wer ist jetzt wirklich der Haupt, sondern dann wird man wirklich, wie es am Anfang dort heißt beim heiligen Paulus, wird einer sich dem anderen unterordnen in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Also Jesus ist dieser Bräutigam, der sich ganz und gar für seine Kirche, für uns hingegeben hat, um uns heilig zu machen, um uns als die Braut ohne Flecken und Falten erscheinen zu lassen. Und jetzt geht es darum, wie erwidere ich als Glied Christi, als Glied in seiner Kirche, als Kirche, wie erwidere ich diese Liebe meines himmlischen Bräutigams? Als die Braut ohne Flecken und Falten geht Maria uns allen auf dem Weg der Heiligkeit, die das Mysterium der Kirche ausmacht, voran. In diesem Sinn geht die marianische Dimension der Kirche, der Petrus-Dimension der Kirche voraus. Wir sehen also, die Kirche ist zuerst marianisch, weil Maria sozusagen dieses Urbild der neu geschaffenen Heiligkeit ist, die Gott ihr verliehen hat und die sie durch ihr Ja-Wort, durch ihr Fiat nie verloren hat. Das ist das Wunderbare an Maria. Sie hätte können auch wie Eva wieder sündigen. Sie war ganz frei in ihrer Entscheidung und ohne Erbschuld, so wie auch Adam und Eva. Also auch sie hätte versagen können, aber sie hat es nicht getan. Sie hat ein Ja gesprochen zum Willen Gottes. In ihrem ganzen Leben auch ein Ja zum Kreuz, von dem sie schon gewusst hat, wenn ich den Messias empfangen werde, dann empfange ich ihn mit den ganzen Prophezeiungen, die im Alten Testament über den Messias gemacht worden sind. Ich entscheide mich auch dafür, meinen Sohn sterben zu sehen. Maria hat Ja gesagt und somit geht diese marianische Dimension, wie es der Katechismus hier sagt, der Petrus-Dimension, der priesterlichen Dimension der Kirche voraus. Die Kirche wird durch Christus geheiligt, weil sie mit ihm vereint ist. Katechismus Punkt 824. Durch ihn und in ihm wirkt sie auch heiligend. Die Heiligung der Menschen in Christus und die Verherrlichung Gottes sind es, auf die alle anderen Werke der Kirche als auf ihr Ziel hinstreben. Also alles in der Kirche ist letztlich auf die Heiligung ausgerichtet. Man könnte sagen, alle Gebote und Verbote sollen uns Menschen helfen, heilig zu werden. Und deswegen, wenn wir an irgendeinem Gebot jetzt oder mit irgendeinem Gebot ein Problem haben, dann müssen wir erstmal versuchen zu erkennen, was will dieses Gebot? Wie will dieses Gebot mich auf dem Weg der Heiligkeit begleiten? Ja, das ist gut, wenn ihr heute zum Beispiel mit der Jugend redet oder mit euren Kindern oder Enkelkindern redet. Da kommt dann immer wieder die Frage, soll ich jetzt schon mit meinem Freund, man ist gerade mal 15, 16, 17 Jahre, soll ich jetzt schon zusammenleben, soll ich schon Sex vor der Ehe haben, weil er möchte es ja so gern, ja, und ich bin eigentlich auch nicht abgeneigt dazu. Ist es nicht etwas Schönes von Gott Gegebenes? Und dann kommt wieder die katholische Kirche und dieses Brüde nach vor der Ehe keinen Sex zu haben. Und wir verstehen es eigentlich erst, wenn wir verstehen, was dieses Gebot möchte, nämlich den Menschen in der Heiligkeit und in der Liebe zu erhalten. Denn wann können wir wirklich sozusagen unseren Körper ganz dem anderen hinschenken? Wenn ich bereit bin zu diesem absoluten Ja zum anderen, welches ich im Sakrament der Ehe dann ausspreche. Alles andere mag vielleicht für einen Augenblick schön sein, aber entspricht nicht der Wahrheit über den Menschen, der Wahrheit seiner Berufung zur Liebe und zur Heiligkeit und zur Ganzhingabe. Und so kann ich dem anderen das erklären. Es hängt mit deiner Heiligkeit zusammen. Es hängt mit der Liebe zusammen. Und das, was du jetzt spürst, ist vielleicht noch nicht diese vollkommene Liebe, sondern auch eine Liebe vermischt mit Begierde in dir. Und Gott hilft dir, hier stark zu bleiben. Gott hilft dir, diese Heiligkeit zu bewahren, wenn du willst. Dass es nicht so einfach ist, das wissen wir alle. Ja? Und Gott schenkt auch jedem, der gefallen ist, wieder die Möglichkeit, umzukehren und die ursprüngliche Heiligkeit wieder zu gewinnen, auch im Sakrament der Beichte, wenn auch immer von diesen Sünden Narben bleiben. Narben, die schmerzen. Narben, auch die menschliche Natur, die Gefühle und so weiter, es bleibt immer etwas Verletztes zurück. Aber was die Schuld betrifft, vergibt sie Gott in der Beichte, wenn der Mensch darum bittet. Also wir müssen immer schauen, wie will dieses Gebot mir helfen auf meinem Weg zur Heiligkeit. Denn nur darum geht es in der Kirche und in allem, was die Kirche lehrt und schon auch sozusagen von uns Menschen fordert, diese Anfrage an unseren freien Willen stellt. Ja, will ich Gott folgen, will ich der Liebe folgen, dann sagt der Jesus auch, wer mich liebt, hält meine Gebote. Denn die Gebote, die sollen unser Leben nicht erschweren, sondern die sollen unser Leben heil und heilig machen. Die Kirche ist schon auf Erden durch eine wahre, wenn auch unvollkommene Heiligkeit ausgezeichnet. Sie muss in ihren Gliedern die vollkommene Heiligkeit erst noch erreichen. Mit so vielen und so großen Mitteln zum Heile ausgerüstet, sind alle Christgläubigen jedweden Standes auf ihrem jeweiligen Weg vom Herrn zu der Vollkommenheit der Heiligen, zu der Vollkommenheit der Heiligkeit berufen, in der Vater selbst vollkommen ist. Also, die Kirche ist auf der einen Seite heilig, weil Gott, das Haupt der Kirche, heilig ist. Die Kirche ist auf der anderen Seite auf dem Weg der Heiligkeit, weil wir Menschen auf dem Weg der Heiligkeit sind. Aber wir müssen immer daran denken, durch die Taufe ist uns schon Heiligkeit, also das neue Leben mit Gott, eingepflanzt worden. Eine Heiligkeit, die wir uns nicht machen können, sondern eine Heiligkeit, die uns geschenkt wird. Darum werden diejenigen, die getauft sind, die an Jesus glauben, auch immer wieder im Neuen Testament die Heiligen genannt. Im Römerbrief 1,7 hören wir, an alle, die in Rom sind, die von Gott geliebt sind, die berufenen Heiligen. Ja, das waren Menschen wie du und ich, also Sünder. Und doch Heilige, weil Gott heilig ist und schon in unserem Leben wirkt und uns diese Heiligkeit verleiht. Aber eben auch unsere Aufgabe, ja? Der Weg der Heiligkeit, der Weg der Vollkommenheit. Die Liebe ist die Seele der Heiligkeit, zu der alle berufen sind. Katechismus 826. Sie leitet und beseelt alle Mittel der Heiligung und führt sie zum Ziel. Und wie schon gesagt, das innerste Wesen Gottes ist die Liebe, ist die Hingabe, ist auch die Barmherzigkeit, die unverdiente Liebe. Und deswegen ist die Liebe die Seele der Heiligkeit. Und unser Streben nach Heiligkeit bedeutet eben auch immer, in der Liebe zu wachsen, bis wir Jesus erreicht haben, wie es der heilige Paulus sagt, bis wir Jesus ganz gleichgestaltet werden. Also ein Weg, den wir hier auf der Erde beginnen und den wir höchstwahrscheinlich in der Ewigkeit dann mit dieser Unifikation, mit dieser Vereinigung mit Gott beenden werden. Erst im Himmel wird es eine Einigung mit Gott geben, die es auf der Erde noch nicht gibt. Auch wenn wir Jesus in der Eucharistie jetzt auf gleiche Art und Weise oder sogar noch tiefer empfangen können, wie es im Himmel möglich sein wird. Im Himmel werden wir nämlich keine Eucharistie mehr feiern, weil wir Gott von Angesicht zu Angesicht schauen. Er ist ja die Eucharistie, der lebendige Gott. Von daher wird es im Himmel keine heilige Messe gehen, weil diese beständige Gottesschau einfach die Hochzeit des Lammes ist, an der wir in der ganzen Ewigkeit teilhaben dürfen. Und doch, wir müssen alle erkennen, wie oft wir schon bei der Heiligen Kommunion gewesen sind, Jesus, und wie oft wir dich empfangen haben und wie wir immer noch auf dem Weg zur Heiligkeit sind und wie wir immer noch unsere sündhaften Neigungen nicht überwunden haben, wie wir immer noch auf diesem Weg der Umkehr sind und eben dieser ganz tiefen Umkehr bedürfen, die der Herr uns eben schenken möchte, in der wir wirklich unseren Willen an seinen Willen angleichen wollen. Das ist auch diese Heiligkeit. Sich ganz mit Gott vereinigen wollen, nicht nur in der Liebe, weil das alles so schön, ja, wenn wir uns da so mit Gott umgeben und geliebt fühlen, aber die Heiligkeit ist etwas ganz, möchte ich fast sagen, auch Trockenes manchmal, etwas, ein geistiger Kampf, nämlich diese Entscheidung ständig in der Liebe zu bleiben, auch wenn meine Gefühle jetzt mir etwas ganz anderes sagen. Ja? Die Gefühle machen nicht die Heiligkeit aus, sondern letztlich unser Wille an die Ganzhingabe zu Gott. Die Liebe ist die Seele der Heiligkeit, zu der alle berufen sind. Wahrscheinlich kennt ihr diesen Text von der kleinen Theresia, die gesagt hat, ich begriff, dass wenn die Kirche ein aus verschiedenen Gliedern zusammengesetzter Leib ist, das edelste Organ ihr nicht fehlen dürfe. Ich begriff, dass sie ein Herz haben muss, das von Liebe glüht. Ich begriff, dass die Liebe allein die anderen Glieder in Tätigkeit zu versetzen vermag und dass, wenn sie je erlöschte, die Apostel aufhören würden, das Evangelium zu verkünden und die Märtyrer sich weigern, ihr Blut zu vergießen. Ich begriff, dass die Liebe alle Berufungen umfasst, dass sie alles in allem ist, dass sie alle Zeiten und Orte einschließt, mit einem Wort, dass sie ewig ist. Die heilige Theresia vom Kinde Jesu, die kleine Theresia von Lisieux, die ja, Missionarin werden wollte, die Priesterin sein wollte, die Jesus zu den Menschen bringen wollte. Sie hat gesagt, jetzt im Karmel kann ich es nicht mehr hinausgehen, aber ich will sozusagen das Herz in der Kirche sein. Ich will die Liebe sein. Und obwohl sie nie in der Mission war, ist sie zur Patronin auch der Missionare der Mission ernannt worden. Also wir sehen, die Liebe ist es letztlich, die uns beseelt, die uns antreibt zum Guten, dieses Doppelgebot der Liebe einzuhalten, indem die Heiligkeit auf Kürze ausgedrückt ist, den Herrn, deinen Gott, zu lieben aus ganzem Herzen, ganzer Seele und mit all deinen Kräften und den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Weiter hören wir dann im Punkt 1709, wer an Christus glaubt, wird Kind Gottes. Diese Annahme an Kindesstatt gestaltet den Menschen um und lässt ihn dem Vorbild Christi folgen. Sie befähigt ihn, richtig zu handeln und das Gute zu tun. In Vereinigung mit seinem Erlöser gelangt der Jünger zur Vollkommenheit der Liebe, zur Heiligkeit. Also Vollkommenheit der Liebe bedeutet Heiligkeit. Das sittliche Leben, in der Gnade gereift, weitet sich in der Herrlichkeit des Himmels zum ewigen Leben. Wer an Christus glaubt, wird Kind Gottes. Das ist jetzt der Augenblick unserer Taufe. Wer an Christus glaubt, wird Kind Gottes. Wir sagen, durch die Taufe wird die Erbschuld getilgt. Durch die Taufe erhalten wir wieder die Fülle des göttlichen Lebens. Wir dürfen nicht übersehen, dass in allen Menschen auf der ganzen Erde, egal was sie glauben, der Heilige Geist wirkt. Ja? Denn es gibt keine Seele in irgendeinem Menschen, die nicht vom dreifaltigen Gott erschaffen worden wäre. Und in diesem Sinn müssen wir auch sagen, dass alle Menschen unsere Brüder und Schwestern sind und letztlich auch Kinder Gottes sind. Aber durch die Taufe sagen wir unser Ja zu Gott. Und das ist eben noch mehr. Denn das ist unser freier Wille, der sich hier äußert, wo wir sagen oder unsere Eltern stellvertreten für uns, ich will ganz zu Gott gehören. In den Menschen, die noch nicht an Gott glauben, wirkt der Heilige Geist so, dass er diese Menschen antreibt, das Gute und das Wahre zu suchen, Jesus zu finden, durch ihn im Heiligen Geist zum Vater zu kommen. Das heißt, in ihnen wirkt der Heilige Geist, dass sie zu dieser Umkehr zu Gott gelangen können. In der Taufe bewirkt der Heilige Geist ein neues göttliches Leben in uns Menschen durch die Freiheit, die wir ihm durch unser Ja-Wort schenken. Eine Freiheit, die uns aber eben auch zur Heiligkeit gleichsam verpflichtet. Wir hören das im Konzilsdokument Lumen Gentium, wo es heißt, alle Christgläubigen sind zum Streben nach Heiligkeit und ihrem Stand entsprechender Vollkommenheit eingeladen und verpflichtet. Also es ist nicht so, dass wir sagen, von Heiligkeit, das ist jetzt für ein paar Auserwählte, vielleicht noch für die Priester und Ordensleute, aber nicht für mich. Und hier heißt es, alle Christgläubigen sind als zum Streben nach Heiligkeit und ihrem Stand entsprechender Vollkommenheit eingeladen und verpflichtet. Alle sollen deshalb ihre Willensantriebe richtig leiten, um nicht im Umgang mit Dingen der Welt und durch die Anhänglichkeit an die Reichtümer wieder den Geist der evangelischen Armut im Streben nach vollkommener Liebe gehindert zu werden. Mahnt doch der Apostel, die mit dieser Welt umgehen, sollen sich nicht in ihr festsetzen, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Also, eingeladen zur Heiligkeit und verpflichtet zur Heiligkeit sind wir durch das Sakrament der Taufe, das wir empfangen haben. Es gibt einen eigenen Punkt auch im Katechismus, das sind die Punkte 212 bis 215 über die christliche Heiligkeit. Es heißt hier, wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Das wird der Römerbrief zitiert, das Kapitel 8, 28 bis 30. Denn alle, die er im Voraus erkannt hat, hat er auch im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, damit dieser der Erstgeborene von vielen Brüdern sei. Die aber, die er im Voraus bestimmt hat, hat er auch berufen. Und die er berufen hat, hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Also wir hören hier aus dem Römerbrief von dieser ewigen Berufung zur Heiligkeit. Diese ewige Vision Gottes, der uns sozusagen im Voraus dazu bestimmt hat, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, damit dieser der Erstgeborene von vielen Brüdern sei. Die Theologen, die ja gern so Gedankenspiele machen, haben sich auch mal überlegt, was wäre es eigentlich gewesen, wenn die ersten Menschen nicht gesündigt hätten. Ja? Wäre dann Jesus sozusagen auch Mensch geworden? Und sie haben sich dann überlegt, wahrscheinlich wäre Gott auch dann Mensch geworden, um eben, so wie es hier heißt, dass Jesus, dass der ewige Sohn Gottes, der Erstgeborene von vielen Brüdern sei. Es sind natürlich Spekulationen, aber wir wissen, Gott hat uns geschaffen, weil er eine Sehnsucht danach hat, uns zu lieben, weil er eine Sehnsucht danach hat, bei uns zu sein. Das ist auch das Sakrament der Eucharistie, das ist die Sehnsucht Gottes nach uns Menschen, zu uns Menschen. Nur darum hat Jesus dieses Wunder eingesetzt, ja? Der Liebende möchte einfach bei seinen Geliebten sein. Und ihr seid von Gott geliebt, hat der heilige Paulus auch gesagt. Ihr seid seine auserwählten Heiligen, jeder einzelne von uns, die wir da sind. Jesus hat dieses Sakrament für dich eingesetzt, damit er heute dir seine Liebe zeigen kann, damit du heute von seiner Kraft schöpfen kannst. Damit heute Jesus in deinem Herzen und in deiner Seele wieder etwas heilen kann, etwas ganz machen kann, dich wieder auf diesem Weg zur Heiligkeit ein Stück weiterführen kann. Wie schon gesagt, im Grundstock ist die Heiligkeit schon in uns, aber die muss sich noch vervollkommnen, die muss sich noch entwickeln in uns Menschen. Und dazu möchte Jesus uns durch die Eucharistie vor allem die Kraft geben. Daher ist allen klar, dass alle Christgläubigen, hier wird dieses Konzilsdokument Lumen Gentium, Licht der Völker zitiert, daher ist allen klar, dass alle Christgläubigen jeglichen Standes oder Ranges zur Fülle des christlichen Lebens und Vollkommenheit der Liebe berufen sind. Alle sind zur Heiligkeit berufen. Jetzt kommt Matthäus 5,48. Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Zur Erreichung dieser Vollkommenheit sollen die Gläubigen die Kräfte, die sie nach Maß der Gabe Christi empfangen haben, anwenden, um, indem sie dem Willen des Vaters in allem gehorchen, also dem Willen des Vaters gehorchen, der Ehre Gottes und dem Dienst am Nächsten sich mit ganzem Herzen verschreiben. So wird die Heiligkeit des Gottesvolkes zu überreichen Früchten anwachsen, wie es in der Geschichte der Kirche durch das Leben so vieler Heiliger leuchtend aufgezeigt wird. Heiligkeit also bedeutet, sich mit dem Willen des himmlischen Vaters zu vereinigen. Und was bedeutet es letztendlich? Dass auf dem Weg der Heiligkeit auch das Kreuz nicht fehlt. Wir hören nämlich im Punkt 2015, der Weg zur Vollkommenheit führt über das Kreuz. Ja. Der Weg zur Vollkommenheit führt über das Kreuz. Es gibt keine Heiligung, es gibt keine Heiligkeit ohne Entsagung und geistigen Kampf. Der geistliche Fortschritt verlangt Aszese und Abtötung, die stufenweise dazu führen, im Frieden und in der Freude der Seligpreisungen zu leben. Also das Kreuz bewirkt in uns Frieden und bewirkt in uns Freude. Das ist das Paradox des Kreuzes. Der Mensch, wenn er der Versuchung nachgibt, es kann sein, dass er eine kurze Befriedigung erfährt, indem er sich irgendetwas erreicht hier auf der Erde oder Ansehen genießt und Stolz und Hochmut und so weiter. Aber das wird ihm keine innere Freude schenken. Es wird ihm keine innere Ruhe schenken. Ja? Es fehlt ihm der innere Frieden. Und durch das Kreuz, durch die Annahme des Leidens, nicht durch das Suchen des Leidens, also ihr müsst jetzt nicht sagen, Jesus, gib mir Leiden, ja, die kommen von selber. Ja? Fange mal an, deine Mitmenschen alle in Liebe zu ertragen und du hast schon genug getan, ja? Aber so wirklich in Liebe zu ertragen, das heißt, mit einer Liebe, die sich einfach wünscht, dass auch der größte Feind Kind Gottes wird und die Liebe Gottes erfahren kann. Ja? Und deswegen, also nicht das Leiden suchen, aber das Leiden annehmen, wenn Gott es zulässt. Das Leiden verwandeln so wie Jesus es für uns Menschen zu Heil und Leben verwandelt hat. Der Weg zur Vollkommenheit führt über das Kreuz. Nicht, weil es Gott so möchte. Gott wollte auch nicht den Tod seines Sohnes am Kreuz. Gott, der Vater, wollte, dass Jesus dieser Liebe, die er von Ewigkeit zu Menschen hat, dass er dieser Liebe immer treu bleibt. Und diese Treue hat das Kreuz bedeutet. Diese Treue hat bedeutet, auch nicht vom Kreuz herabzusteigen, um die göttliche Allmacht zu zeigen, sondern diese Treue hat bedeutet, Liebe in all ihrer Konsequenz bis zur Ganzhingabe des eigenen Lebens. Der Gregor von Nyssa, so wird dieses Kapitel über die Heiligkeit dann beendet, hat geschrieben, wer aufsteigt, hört nie auf, durch endlose Anfänge zu Anfang zu schreiten. Wer aufsteigt, hört nie auf zu ersehnen, was er schon kennt. Wir haben immer wieder den Eindruck, als ob wir manchmal wieder ganz von Neuem anfangen müssten. Aber als ob alles in unserem Leben bisher noch nicht das gewesen ist. Und es ist kein Problem. Fang heute neu an. Fang heute an, auf diesem Weg der Heiligkeit zu wandeln. Wandle in meiner Gegenwart und sei heilig. Lass dich erfüllen von Gott. Schaut's her, als Jesus die Apostel ausgewählt hat, man könnte sagen, das ist der erste Umkehrweg gewesen. 3 Jahre lang war er mit ihnen zusammen. Ja, und zum Schluss, als es schon fast zur Kreuzigung ging, da ist doch 2 Apostel noch eingefallen, sie möchten doch gerne Minister sein bei Jesus, so zu seiner Rechten und zu seiner Linken zu sitzen. Ist doch schön, oder? So diese eigenen Pläne bei Jesus zu haben, sich wohl bei ihm zu fühlen, ihn als Zugmaschine einzuspannen für das eigene Leben, für das eigene Lebensprogramm. Und irgendwann werden wir dann feststellen, ja, ich habe zwar eine Grundentscheidung für Jesus getroffen, aber ich habe mich ihm noch nicht ganz hingegeben. Ich bin noch auf dem ersten Weg der Umkehr. Ich brauche noch diesen zweiten Weg der Umkehr, wo ich wirklich diese Entscheidung treffe, meinen Willen, dem Willen Gottes anzugleichen, mein Leben wirklich ihm zu übergeben, nichts mehr von mir zu erwarten, sondern von ihm zu erwarten, mein Leben von ihm führen und leiten zu lassen. Das ist sozusagen diese Umkehr, auf die der Herr wartet. Denn erst dann wird sein Friede und seine Freude in Fülle in uns sein. Wir werden feststehen, solange wir uns noch selbst suchen, unsere eigenen Pläne, so oft müssen wir feststellen, dass vieles in unserem Leben einfach nicht gelingt. Oder die Früchte wirklich mäßig bis gar nicht da sind. Einfach, weil es unsere Pläne sind. Drum dieses Vertrauen. Und Jesus sagt einmal zu Schwester Faustina, ich würde die größten Sünder zu großer Heiligkeit führen, wenn sie mir nur ganz vertrauen würden. Das Misstrauen des Menschen gegenüber Gott ist das, was Gott am meisten schmerzt. Und deswegen führt uns das Vertrauen auf dem Weg zur Heiligkeit. Es verleiht uns Flügel. Das ist gleichsam dieser Aufzug, in den wir einsteigen. Ja, wo wir zwar nicht wissen, an welchem Stockwerk jetzt Gott einmal anhält, um uns mal aussteigen zu lassen, damit wir wieder Zeugnis geben. Aber wo wir einfach wissen, ich darf jetzt Gott ganz und gar vertrauen. Er ist der Herr meines Lebens. Und ich will heute aufs Neue mein Leben ihm schenken. Mögst du uns, Jesus, also heute aufs Neue die Kraft zu dieser ganz tiefen Entscheidung geben, dass wir uns dir schenken, auch unsere Pläne, auch unseren Willen, unser ganzes Leben. Jesus, führe du uns zu dieser Gemeinschaft mit dir, die Heiligkeit und vollkommene Liebe in deiner Gemeinschaft ist. Vollkommene Liebe zu dir und Liebe zu unseren Mitmenschen wie zu uns selbst. Amen.